Wir werden nun in Gottes Wort lesen. Und die Lesung für heute kommt aus Jesaja Kapitel 40, die Verse 1 bis 11. Tröstet, tröstet mein Volk, sagt euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihr Frondienst ein Ende hat, denn ihre Schuld ist vergeben, denn sie hat von der Hand des Herrn das Doppelte empfangen für alle ihre Sünden. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg, bahnt in der Steppe eine ebene Straße für unseren Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was ungleich ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Lebendige miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat es gesagt. Es sagt eine Stimme, predige. Und er sagte, was soll ich predigen? Alle Menschen sind Gras und all ihre Güte ist wie eine Blume auf dem Feld. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn der Geist des Herrn bläst sie an. Ja, das Volk ist Gras. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt für immer. Zion, du Predigerin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Predigerin, hebe deine Stimme auf mit Macht, hebe sie auf und fürchte dich nicht. Sage den Städten von Juda, seht, da ist euer Gott. Denn sieh, der Herr kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Sieh, sein Lohn ist bei ihm und seine Vergeltung ist vor ihm. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seine Arme sammeln und an seiner Brust tragen und die Schafmütter sanft führen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei dir.
Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, dein Wort ist ein Licht auf unserem Weg. Wir brauchen es für Orientierung, wir brauchen es, um den Weg zu dir zu finden. Bitte schenk du uns nun, dass deine Wahrheit uns umleuchtet, uns Orientierung gibt, damit wir Trost finden bei dir. In Jesu Namen. Amen. Ja, man muss kein Genie sein, um zu erkennen, dass etwas nicht stimmt im krisengeschüttelten Gefüge unserer Welt. Kriege, Corona, Umweltzerstörung zeigen der Menschheit schonungslos ihre Grenzen auf. Und obwohl jede Krise auch sicherlich immer ihr Ende findet, wartet doch die nächste schon, um sich einzureihen in eine scheinbar endlos lange Kette von Krisen, die so weit zurückgeht, wie irgendein Mensch sich erinnern kann. Diese scheinbar nie enden wollende Kette sagt allerdings nicht nur etwas über die Welt an sich aus, sondern auch die Beziehung zwischen der Schöpfung und ihrem Schöpfer. Der Schöpfer als gütiger, als segnender Gott, das sehen wir immer wieder nicht nur dort draußen in der Schöpfung, sondern wir erfahren es auch in unserem eigenen Leben. Krisen und Katastrophen kommunizieren dagegen eine andere, eine ernste Botschaft, nämlich dass der Segensstrom Gottes stockt. Auch der heutige Predigtabschnitt handelt von einer solch großen Krise und wirklich muss man sagen, der großen Krise im Leben Israels. Aber er blickt über diese Krise hinaus und er zeigt uns, wo wir inmitten von Leid, inmitten von Krisen, inmitten unseres Alltags Trost und Stärkung finden können. Bis zu diesem Punkt im Buch Jesaja lief alles auf die unvermeidliche Katastrophe des babylonischen Exils hinaus. Vordergründig, also rein vom Gefüge dieser Welt betrachtet, erklärt sich diese Krise mit der Dominanz der damaligen Supermacht Babylon. Damit man aber neben dieser erdrückenden horizontalen, also wenn man so will, innerweltlichen Perspektive die vertikale Beziehung mit Gott nicht vergisst, deshalb hatte Gott durch den Propheten Jesaja und anderen Propheten diese Geschehnisse schon Jahrhunderte zuvor verkündigt. Die Eroberung von Jerusalem war nicht zufällig, war nicht schicksalhaft, sondern, so sagt es die Bibel, dem gerechten Zorn Gottes geschuldet. Die Botschaft des Exils lautet, dass der gute, der segnende Gott auch der gerechte Gott ist. Gerechtigkeit gehört untrennbar zum Guten. Was nicht gerecht ist, kann auch nicht gut sein. Und auch Gott wäre nicht gut, wenn er nicht auch gerecht wäre. Und genau dieses Dilemma bringt den Segensstrom über Gottes Volk damals zum Stocken. Denn das Volk hatte sich zutiefst ungerecht verhalten. Menschen wurden kaltblütig ausgebeutet, um den eigenen Lebensstil zu sichern oder zu erhöhen. Gott wurde zwar mit den Lippen und mit prunkvollen Ritualen im Jerusalemer Tempel geehrt, aber die Herzen blieben kalt. Und das war ungerecht. Das ist das, was die Bibel als Kern der Sünde beschreibt. Die Selbsterhöhung des Menschen über Mitmensch und ja sogar über Gott. Diese Selbsterhöhung drückt sich dann im mitmenschlichen Gefüge aus, aber genauso auch in der Beziehung zu Gott. Sündhafte Selbsterhöhung führt zu sündhaftem Verhalten. Und ein gerechter Gott kann das nicht übersehen. Er muss Ungerechtigkeit bestrafen. Nach Jahrhunderten der Warnung durch Propheten wie Jesaja ist schließlich das Maß erreicht. Die Babylonier werden zum ausführenden Werkzeug, um die Ungerechtigkeit des Volkes zu ahnden. Die Vorstellung, dass der gute Schöpfer gerechten Zorn über menschliche Ungerechtigkeit empfinden könnte, ist unangenehm. Ist auch für uns, denke ich, furchteinflößend. Sie wirkt bedrohlich. Wir möchten ja vielleicht aus dem Weg gehen. Aber sie ist letztlich unausweichlich, weil man Gerechtigkeit nicht zugunsten eines vermeintlich Guten ohne Gerechtigkeit über Bord werfen kann. Genauso wenig darf man aber Gottes Güte über Bord werfen, wenn man Gottes Gerechtigkeit betont. Im Kern geht es in Jesaja Kapitel 40 und folgende Verse, Kapitel, die wir uns übrigens in den nächsten Monaten anschauen werden, um genau diese Spannung. Ich würde sagen, diese Spannung steht für die entscheidende Frage der gesamten Menschheit. Kann Gott gleichzeitig gerecht sein und gütig sein, damit sein Segen unverhindert fließen kann? Angesichts der universalen Ungerechtigkeit der Menschheit, wer könnte sagen, dass er immer gerecht war? Ist es eine existenzielle Frage? Kann Gott Gerechtigkeit mit Güte in Einklang bringen? Und in Kapitel 40 deutet sich die Antwort auch schon in den ersten Versen an. Sobald Gott in Kapitel 39 das unvermeidliche, unausweichliche Exil angekündigt hat, offenbart er sich in Kapitel 40 als der tröstende Gott. Und das ist unser erster Punkt, der tröstende Gott. In Vers 1 sendet er Menschen zu seinem Volk. Wir wissen nicht genau, wer sie sind, aber er beauftragt sie mit einer Botschaft des Trostes. Tröstet, tröstet mein Volk, sagt euer Gott. Ist das nicht eine wunderbare Botschaft inmitten aller Krisen? In das Leid dieser Welt hat Gott eine besondere Botschaft für sein Volk. Er sagt, ich will, dass ihr getröstet werdet. Zweimal wiederholt er das sogar, tröstet, tröstet. Und daran sieht man, dieser Trost ist wirklich ein Herzensanliegen Gottes. Er will Herzen damit ansprechen. Und im nächsten Vers heißt es, redet mit Jerusalem freundlich. Wörtlich, redet zum Herzen meines Volks. Und nur für den Fall, dass du dich momentan nicht zu Gottes Volk zählen würdest, diese Möglichkeit, Trost von Gott zu empfangen, die steht jedem offen, der sich ihm anvertraut. Gott lädt dich ein, bei ihm Trost zu finden. Mit diesem Trost will Gott zunächst erreichen, dass man trotz aktueller und auch sich andeutender Krisen nie vergisst, dass Gott kein kaltherziger Gott ist, kein kaltherziger Richter, dem es allein um Gerechtigkeit geht. Nein, er wendet sich auch den Menschen zu. Er liebt sie. Er sorgt für sie. Er will nicht, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass jeder sein Herz öffnet für seine große Liebe. Er ist der tröstende Gott. Wie kann Gottes gerechter Zorn so unvermittelt zu tröstender Liebe umschlagen? Das ist kein Widerspruch. Was dafür notwendig ist, erfahren wir in Vers 2. Es ist Vergebung. Wenn die Schuld voll und ganz bezahlt ist, sagt Gott hier, dann hat der Fron, also der Schuldendienst, ein Ende. Dann ist Vergebung wieder möglich und Gott kann sich als Tröster offenbaren. Die Botschaft hier lautet, der Preis ist bezahlt. Jerusalem hat von der Hand des Herrn das Doppelte empfangen für alle ihre Sünden, heißt es hier. Und das mutet vielleicht auf den ersten Blick merkwürdig an, dass in Vers 2 vom doppelten Strafmaß die Rede ist. Daran sollen wir ein Echo vom Gesetz des Mose hören, denn dort heißt es, wenn jemand beim Diebstahl ertappt wird, muss er nicht einfach zurückzahlen, sondern das Doppelte zurückzahlen, um der Gerechtigkeit Genüge zu tun. Was steckt dahinter? Nun, Sünde ist Diebstahl. Sünde ist Diebstahl, weil man Gott das vorenthält, was zu Recht ihm gehört. Und wie bei jedem anderen Diebstahl wäre es zu billig, einfach das Gestohlene zurückzugeben. Wer stiehlt, muss Konsequenzen tragen. Gerechtigkeit fordert also, dass man letztlich auch den Diebstahl an sich vollzieht und das Doppelte zurückgibt. Und hier geht es aber nicht um die Aufrechnung von Sünde, wie sich das vielleicht jetzt gerade anhören kann, sondern um die Zusage der Vergebung. Gott sagt, alles ist bezahlt. Der Weg nach vorne wird offen. Wichtig ist, dass wir aufmerksam lesen, wie Gottes Trost zu seinem Volk kommt. Zunächst sollten wir erkennen, dass der Trost in Form der Verkündigung von Gottes Wort kommt. Gott hat eine Botschaft. Aber was genau ist der Inhalt dieser Botschaft? Oder anders gefragt, wie wird Sündenvergebung möglich? Nun, im weiteren Verlauf bis Vers 11 ergehen 3 Predigtanrufe. 3 Teilbotschaften machen diese tröstende Botschaft aus. Und hinter jedem steckt die Ankündigung, dass Gott selbst kommen wird. Er selbst wird für Vergebung sorgen. Und hinter jedem dieser 3 Teilbotschaften geht auch ein Aufruf an die Menschen. Der erste erstreckt sich von Vers 3 bis 5. Und er lautet, Gott wird seine Herrlichkeit völlig neu offenbaren. Das ist die erste Teilbotschaft dieses Trostes. Vers 3, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg. Der Herr selbst kommt, bahnt in der Steppe eine ebene Straße für unseren Gott. Alle Täler sollen erhöht werden, alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was ungleich, was krumm ist, soll gerade und was hügelig soll zur Ebene werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Und alles Lebendige miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat es gesagt. Sichtbar für alles Lebendige wird die Herrlichkeit des Herrn offenbar werden. Der Herr wird auf nie gekannte Weise kommen und dieser Moment erfordert eine Reaktion der Menschen. Sie sollen seinen Weg bereiten. Alles, was ihm im Weg steht, soll aus dem Weg geräumt werden. Alle Täler sollen erhöht, alle Berge und Hügel erniedrigt werden. Was krumm ist, soll gerade werden für diesen einen Moment, wenn die Herrlichkeit des Herrn offenbart wird. Und was gemeint ist, ist natürlich keine neue Autobahntrasse. Damals wurden für Könige Wege bereitet, aber hier geht es um eine völlig andere Größenordnung und um ein völlig anderes Bauprojekt. Nicht im Nahen Osten, sondern in den Herzen der Menschen. Alles, was in unseren Herzen dem Weg Gottes im Weg steht, muss aus dem Weg geräumt werden. Aber damit man es dies nicht so missversteht, als handele es sich nur um ein rein innerliches, ein geistliches Geschehen, sagt Jesaja auch, alles Lebendige wird es sehen. Hier geht es um eine Erscheinung Gottes, die man mit seinen Sinnen wahrnehmen, mit seinen Augen sehen kann. Und doch müssen die Vorbereitungsarbeiten dafür in den Herzen stattfinden. Gottes Volk muss für diesen entscheidenden Moment bereit sein, damit sie nicht nur vom Trost hören in dieser Botschaft, sondern ihn empfangen. Berge, Hügel, Täler, das steht für Gedanken und Empfindungen, für Gewohnheiten, für Einstellungen, Verhaltensweisen. Alles muss auf den Prüfstand in unseren Herzen. Alles soll eben sein. Das heißt, der erste Verkündigungsaufruf ist ein Aufruf zur Umkehr. Der zweite Verkündigungsaufruf thematisiert dagegen die Selbsterkenntnis. Er beginnt in Vers 6 mit einer nicht näher benannten Stimme. Vers 6, es sagt, eine Stimme predige. Und er sagte, was soll ich predigen? Alle Menschen sind Gras. All ihre Güte, also ihre Pracht, ist wie eine Blume auf dem Feld, das Gras verdorrt. Die Blume verwelkt, denn der Geist des Herrn bläst sie an. Hier ist der Geist, der Gerechtigkeit schafft. Ja, das Volk ist Gras. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Aber das Wort unseres Gottes bleibt für immer. Jesaja konfrontiert uns mit der Erkenntnis, dass wir vergänglich sind. Und an dieser Erkenntnis muss letztlich jede Selbstüberhöhung ändern. Aber gerade denen, die dieser Wahrheit ins Auge blicken, verheißt Gott Unvergänglichkeit. Das Wort Gottes bleibt für immer. Mit anderen Worten, wer sich an dieses Wort klammert, dem verheißt Gott Unvergänglichkeit. Der dritte Aufruf zur Verkündigung beginnt in Vers 9. Dort wird Jerusalem selbst schließlich zur Predigt aufgerufen. Zion, du Predigerin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Prediger, hebe deine Stimme auf mit Macht. Hebe sie auf und fürchte dich nicht. Sage den Städten von Juda, seht, da ist euer Gott. Gott wird auf eine Weise kommen, dass man auf ihn zeigen kann und sagen, da ist euer Gott. Und dieser Blick, der wird oder der soll Jerusalem und der soll auch Menschen seither die eigenen Umstände vergessen lassen. Die zerstörte Stadt kann ihre Stimme mit Macht erheben. Die vom Trauma wie gelähmte Bevölkerung kann ihre Furcht hinter sich lassen, weil sie Gottes Herrlichkeit erblickt. Der Blick auf Gott ist der Blick nach vorne. Hoffnung wird wach, Trost entfaltet sich. Die drei Aufrufe, die mit dem Kommen des Herrn verbunden sind, lauten also Umkehr, Selbsterkenntnis und vielleicht lässt sich dieser dritte am besten beschreiben als Selbstvergessenheit. Indem man auf Gott schaut, vergisst man sich selbst. Unklar bleibt beim Lesen, an wen genau dieser Aufruf gerichtet ist. Das klärt, also diese drei Aufrufe, das erklärt sich erst mit dem Auftreten von Johannes dem Täufer 500 Jahre später. Die Evangelienschreiber sind sich einig, dass er ultimativ diese Prophezeiung erfüllt. Johannes der Täufer ist der Rufende in der Wüste, sagen sie gleich am Anfang des Markus-Evangeliums. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran. Und der Herr, auf dessen Kommen er vorbereitet, erscheint in der Person von Jesus Christus. Auf ihn soll Gottes Volk zeigen und sagen, seht, da ist euer Gott. Es ist unheimlich wichtig, dass die Evangelienschreiber diesen Bezug für uns herstellen, denn daran wird klar, dass sich diese Ankündigung von Trost, von Sündenvergebung in Jesus erfüllt. In ihm offenbart Gott seine Herrlichkeit. Durch ihn macht er Vergebung möglich und durch ihn wird der verheißene Trost, die Botschaft zur Realität. Und wenn wir nun weiterlesen, dann müssen wir aus unserer Perspektive nach seinem Kommen den Namen Jesus Christus im Kopf behalten. Denn im nächsten Abschnitt offenbart sich der unvergleichliche Gott in seiner Herrlichkeit. Und wenn wir auf Jesus Christus in seinem Wort blicken, heute, dann erblicken wir in ihm diese Herrlichkeit. Wir erblicken den unvergleichlichen Gott. Das ist unser nächster Punkt. Aber manchmal begegnet man Menschen, die den Glauben an Gott bejahen, aber man hat den Eindruck, dass Gott kaum einen Unterschied in ihrem Leben macht. Vielleicht kennt ihr solche Leute. Ich denke, wenn wir den nächsten Abschnitt auf uns wirken lassen, so wie er wirken will, dann werden wir am Ende ehrlich zugeben, dass auch wir Menschen sind, in denen Gott nicht genug Unterschied macht. Auch in unserem Leben gibt es viel Krummes, viele Hügel und Täler. Die vielen Kurven und Steigungen bremsen letztlich die Wirkung von Gottes Herrlichkeit auf unser Leben aus. Stellt euch dem gegenüber die Durchschlagskraft vor, wenn Gottes Herrlichkeit direkt, ungebremst auf unser Leben wirken würde. Genau das will Gott hier bewirken und seine Worte will ich deshalb möglichst wenig mit meinen eigenen Worten bremsen. Lesen wir also ab Vers 12. Wer misst die Wasser mit der hohlen Hand, fasst den Himmel mit der Spanne, füllt den Staub der Erde in ein Maß und wiegt die Berge mit einem Gewicht und die Hügel mit einer Waage? Wie würden sich Gefühle der Hilflosigkeit, die du vielleicht angesichts deines Alltags empfindest, wie würden sich diese Gefühle verändern, wenn dieser Gott auf deiner Seite steht, der Wasser mit der hohlen Hand misst, der den Himmel misst mit einer Spanne, der die Hügel mit einer Waage misst? Was würde sich in deinem Leben verändern, wenn das auf dich wirken würde? Weiter, Vers 13. Wer unterrichtet den Geist des Herrn und welcher Ratgeber unterweist ihn? Wen fragt er um Rat, der ihm Einsicht gibt und ihn den Weg des Rechts und die Erkenntnis lehrt und ihn den Weg der Einsicht lehrt? Gottes Weisheit ist unvergleichbar. Gott fragt niemanden um Rat. Wie würde ich meine Umstände, meine Situation im Leben anders einschätzen, wenn ich Gott seine volle Weisheit zugestehe und eingestehe, dass ich sie nicht habe? Dass letztlich er über meine Umstände richtet, er sie beurteilt, er die Weisheit hat und nicht ich. Vers 15. Sieh, die Nationen sind geachtet wie ein Tropfen, der im Eimer bleibt, und wie ein Staubkorn, das in der Waage bleibt. Sieh, die Inseln sind wie ein Sandkorn. Der Libanon wäre zu gering zum Feuer und seine Tiere zu gering zum Brandopfer. Alle Nationen sind vor ihm wie nichts, werden für weniger als nichts und nichtig angesehen. Wie verändert das meine Beziehung zu den Menschen, die ich vielleicht fürchte im Leben? Mein Chef, vielleicht mein Partner, wenn ich erkenne, dass vor Gott diese Menschen wie nichts sind und Gott so unvergleichlich groß ist, dass alles gegen ihn verschwindet. Wie verändert sich meine Beziehung zu Gott, wenn ich erkenne, dass dieser unvergleichliche Gott alle Anbetung von allen Völkern verdient hat, so wie es hier heißt, der Libanon wäre zu gering zum Opferfeuer und seine Tiere zu gering zum Brandopfer? Nichts, keine Anbetung kann ihm gleichkommen, aber er hat doch alle Anbetung verdient. Unser ganzes Leben soll Anbetung werden. Die ganze Schöpfung könnte ihm kein angemessenes Opfer darbringen, könnte seine Majestät würdig preisen, aber das heißt nur, dass er alles verdient. Wenn wir Gottes Allmacht und Majestät wirklich auf uns wirken lassen, seien wir ehrlich, dann droht sie uns zu erschlagen. Gottes Gegenwart überwältigt. Sie ist eigentlich gar nicht auszuhalten. Und vielleicht lässt man aus dieser Angst heraus seinen Weg lieber krumm. Geht diesem Gott lieber aus dem Weg. Oder ersetzt ihn durch eine kleinere Version. So wie hier in Vers 18 es weitergeht. Mit wem wollt ihr denn Gott vergleichen? Oder was für ein Gleichnis wollt ihr gegen ihn aufbieten? Der Meister gießt wohl ein Bild, also ein Götzenbild. Und der Goldschmied vergoldet es, macht silberne Ketten dran. Wer für diese Gabe zu arm ist, der wählt ein Holz, das nicht fault, und sucht einen klugen Meister dazu, der ein Bild fertigt, das beständig ist. Ist es nicht peinlich, wenn man seinen Gott mit einer Kette anschließen muss, damit ihn niemand klaut? Oder das richtige oder wenn man das falsche Holz wählt und dieser Gott vor sich hinfault. Das ist peinlich. Und genau so, wenn wir jetzt über aus unserer Perspektive die damaligen Götzen vielleicht spöttisch darüber lächeln, genauso ist es mit allen modernen Götzen, den Versicherungen, die wir abschließen, der Rente, die wir aufsammeln, damit wir am Ende ein sicheres Leben haben, der Gesundheit, für die wir gerade so vieles aufgeben, den Beziehungen, die für uns unverzichtbar scheinen. Das müssen keine Götzen sein. Aber oft merken wir gar nicht, wie sie sich langsam in unser Leben schleichen und sich unverzichtbar für uns machen. Wie wir denken, ohne das, was auch immer das ist, könnte ich nicht leben. Dann ist es ein Götze. Und so designen wir unsere eigenen Götter, wie wir meinen, dass wir sie brauchen, und wir opfern ihnen, weil wir sie für unverzichtbar halten. Und Jesaja sagt, kettet sie nur gut an. Sie können sich nicht selbst schützen. Sie können auch dir kein Stück helfen. Ein Stück witterungsfestes Holz schenkt am Ende des Lebens keine Unvergänglichkeit. Und auch kein Stück Papier mit einer Unterschrift drauf. Ob es eine Lebensversicherung ist, egal was. Kein Stück Papier kann dir Unvergänglichkeit schenken. Der Trost, den sie verheißen, wird in Trostlosigkeit enden. Vers 21. Begreift ihr nicht? Hört ihr nicht? Ist es euch nicht von Anfang an verkündet worden? Habt ihr es nicht verstanden von Anbeginn der Erde? Er sitzt über dem Kreis der Erde. Und die darauf wohnen, sind wie Heuschrecken, der den Himmel ausspannt wie einen Schleier und breitet ihn aus wie ein Zelt, in dem man wohnt, der die Fürsten zunichte macht und die Richter auf Erden zum Nichts macht, als wären sie nicht gepflanzt und nicht gesät und als hätte ihr Stamm keine Wurzel in der Erde, sodass sie verdorren, wenn ein Wind oder wenn Gottes Geist sie anweht und sie ein Windwirbel wie Stoppeln wegträgt. Wem wollt ihr mich denn vergleichen, dem ich gleich sei? Sagt der Heilige. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat sie alle geschaffen und führt ihr Heer der Sterne gezählt heraus. Er ruft sie alle mit Namen. Sein Vermögen und seine starke Kraft ist so groß, dass auch nicht einer fehlt. Wie krumm und schief ist das Denken, dass diesen unvergleichlichen Gott mit einem kleineren ersetzt, der diesen unvergleichlichen Gott nicht anerkennt, ihn nicht anbetet und sich ihm nicht anvertraut. Wie krumm. Begreift ihr nicht, warum fällt es uns nur so schwer, es zu verstehen? Was geschieht, wenn man den wahren Gott unterschätzt, wird sich von Situation zu Situation unterscheiden. Aber unter dem tiefen Eindruck von menschlichem Leid oder vielleicht auch einfach den normalen Mühen des Alltags und der Hoffnungslosigkeit am Ende des Lebens hält leicht die Vorstellung Einzug, den auch die Menschen damals empfanden. Sie ist für uns in Vers 27 festgehalten. Mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht entgeht meinem Gott. Gott kümmert sich nicht. Warum würde ich hier leiden, wenn Gott gut wäre, wenn Gott mächtig wäre, wenn ich Gott nicht völlig egal ist? Man meint, dass man auf sich allein gestellt ist. Und das macht müde. Das macht uns erschöpft. Darin liegt keine Kraft. Darin steckt auch jede Menge Resignation und vielleicht sogar Verbitterung. Und schaut euch Vers 27 an. Der stellt nämlich klar, dass das Problem nicht bei Gott liegt, sondern an unserer Begriffsstützigkeit. Vers 27 sagt, warum sagst du denn Jakob und du Israel sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht entgeht meinem Gott? Begreifst du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Seine Weisheit ist unergründlich. Diesen Gott kann man nicht unterschätzen. Man muss sich ihm anvertrauen. Und mit Johannes dem Täufer heißt das, unterschätze nie Jesus Christus. Seine Kraft und seine Weisheit sind nie zu Ende. Er ist dieser unvergleichliche Gott. Er versteht deinen Alltag. Er versteht deine Umstände. Ja, er versteht dein Leid. Und das auf einer viel tieferen Ebene, als du selbst es je vermagst. Du bist Gott nicht egal. Er wird dir zu deinem Recht verhelfen. Und, um es in der Sprache des Neuen Testaments auszudrücken, er wird dir vor Gott Gerechtigkeit schenken. Und darin steckt ja letztlich die Vergebung der Sünden, dass wir Gerechtigkeit vor Gott empfangen. Diese Erkenntnis müssen wir auf uns wirken lassen, damit Gottes Trost seine Kraft entfaltet. Wir müssen auch der Tatsache ins Auge blicken, dass diese Begriffsstützigkeit sündhaft ist. Wer Gott unterschätzt, gibt Gott nicht die Ehre, die ihm gebührt. Er macht Gott klein und andere groß. Und wer hat das nicht getan? Aber im letzten Abschnitt sehen wir, dass Gott immer neu bereit ist, nicht nur diejenigen zu trösten, wie wir es am Anfang gesehen haben, sondern auch zu stärken, wer sich ihm anvertraut. Gott ist auch der stärkende Gott. Wir lesen ab Vers 29. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt und junge Männer fallen hin, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie vorwärts gehen und nicht müde werden. Dieser Gott ist kein Gott, der ausbeutet, so wie wir uns überhöhen und die Umwelt und den Mitmenschen ausbeuten, sondern dieser Gott gibt von seiner Kraft. Und er gibt dir genau die Kraft, die du brauchst für heute, für diese Woche, für alles, was kommt. Du bist ihm nicht egal und er will wirklich nur eins, dass du auf ihn harrst. Das heißt, dass du deine Hoffnung ganz auf ihn setzt, indem du dir immer neu sein unvergleichliches Wesen vor Augen führst. Lernst du zu harren, zu warten auf Gott, deine Hoffnung auf ihn zu setzen und nicht dein Schicksal in die eigene Hand zu nehmen, auf Kosten anderer, auf Kosten von Gottes Ehre. Dieser Gott ist nicht weit weg von unserem Alltag, wir sind ihm nicht egal und vielleicht steht zwischen dir und der Stärkung, die Gott hier verheißt, die kurvige Berg- und Talfahrt deines Herzens. Und vielleicht bremst das die durchschlagende Wirkung von Gottes Herrlichkeit aus und deshalb fühlst du dich kraftlos und müde und matt. Vielleicht ist es Zeit für eine Hochgeschwindigkeitsstrecke. Aber lass mich an dieser Stelle dann auch eins ganz deutlich sagen, weil auch Jesus es klar gesagt hat. Das nötige Bauprojekt in unserem Herzen wird nicht aus unserer Kraft vollbracht. Derjenige, der Herzen verändert, ist Gott. Gott muss an unseren Herzen wirken, damit dieser krumme Weg in der Umkehr zu einem geraden Weg wird. Gott will dir mit dem Aufruf zur Umkehr und zur Einebnung aber keine neue und noch größere Last auflegen, sondern er will nur, dass du willst. Und zwar, dass du willst, dass er auf dich wirkt, dass dieser unvergleichliche Gott dein Wesen verändert und dein Herz erwärmt mit seinem Trost, mit seiner Liebe, mit seiner Kraft. Fühlst du dich gerade matt und müde? Nimm dir doch diesen Abschnitt mit in die Woche. Nimm dir morgens einfach 10 Minuten. Lass da diese Worte auf dich wirken und du wirst spüren, wie dein Leben leichter wird, wie du Kraft zurückerhältst. Gott wird dir mitten im Alltag, mitten im Leid Flügel schenken, verheißt er hier. Neue Kraft zum Vorwärtsgehen, die Kraft, die du brauchst für ein kraftvolles Christsein. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir bekennen dir zuerst, dass unsere Herzen oft krumm sind, krumm denken und deine Herrlichkeit in unserem Leben ausbremsen, die Wirkung, die sie eigentlich haben sollte. Aber auch unsere Herzen sind nicht jenseits von deiner Macht, von deiner Fähigkeit einzugreifen. Und so bitten wir dich, Vater, dass du diesen neuen Blick, diese neue Perspektive auf deine Herrlichkeit, die du uns hier geschenkt hast, dass du sie auf unser Leben anwendest. Dass wir im Angesicht dieser Herrlichkeit leben durch alles, was du mit uns vorhast. Allmächtiger Gott, wir preisen dich, dass wir in Jesus Christus deine Herrlichkeit noch viel deutlicher sehen, wie in diesen Worten, die deine Schöpfung, deine Schöpfermacht bezeichnen. Danke, dass Jesus Christus deine Herrlichkeit am Kreuz gezeigt hat. Dort sehen wir den wahren Trost. Dort sehen wir, wie Vergebung möglich ist. Dort, indem wir dorthin blicken, empfangen wir neue Kraft und Stärkung. Hilf uns, gib uns Kraft, um diesen Blick auszuhalten und uns von ihm verändern zu lassen. In Jesu Namen. Amen.